Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Heute ein spannender Mann am Start. Das bin nicht ich, sondern das ist Martin Gaed. Viele von euch werden ihn kennen. Er ist Autor, hat inzwischen sein drittes Buch rausgebracht, hält spannende Keynotes und Vorträge, hat eine Firma, die sich Provotainment nennt, was dahinter steckt. Das werden wir gleich mal besprechen. Und ich freue mich total, dass er da ist. Hi Martin, herzlich willkommen.
Hallo Gero.
Ich muss zurückdenken, wir haben uns irgendwann mal auf einer Veranstaltung persönlich auch kennengelernt. Ich glaube, das war in Bielefeld, ist schon etwas länger her. Da hast du aber auch schon deine berühmte rote Adidas-Trainingsjacke getragen. Erste Frage, hast du die jetzt an?
Ja, ich habe sie an und es ist nicht Adidas, sondern es ist Napols. Und Napols hat die... naja, aber das ist witzig, weil es fast alle verwechseln, was ein bisschen ja gegen das Logo spricht von Napols. Allerdings ist Napols die älteste Schweizer Sportfirma, die jemals angefangen hat, solche Sportprodukte zu herzustellen. Und das finde ich, deswegen trage ich die auch, weil letztendlich ist das ja auch eine Basis immer wieder für Innovationen. Und Adidas hat es dann einfach weltweit aufgezogen, was Napols dann nicht mehr geschafft hat.
Weil das ist eine spannende Geschichte direkt zum Anfang. Und ja. Ich muss gestehen, wenn man genauer hinguckt, auf einigen Fotos ist natürlich klar erkennbar, dass es keine Adidas-Jacke ist. Aber wenn man die Fotos klein sieht und ein bisschen aus der Ferne, dann kommt die Assoziation schnell. Ich bin wahrscheinlich
nicht der Einzige. Man könnte ja sogar sagen, Adidas hat dann auf Napols aufgebaut. Ne? Man kann sich ja auch inspirieren lassen. Also das ist ja ein gängiges Innovationsprinzip, zu sagen, nimm das Gute und übertrag es. Also das ist ja auch, überall in den Innovationen ist ja an sich nie etwas Neues, sondern es ist ja immer eine Übertragung. Wow, da habe ich wurde inspiriert und jetzt überlege ich, wie mache ich das in meinem Business oder in meiner Personalgewinnung. Ja.
Absolut. Also da kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen, weil dein neues Buch Rock Your Work ja sehr, sehr stark auch genau mit diesen Gedanken spielt. Aber das etwas später. Ich wollte am Anfang vielleicht noch mal ein bisschen über dich persönlich sprechen. Wie bist du eigentlich zu dem Provotainer geworden, der du heute bist? Auf deiner Webseite kann man sehen, du hast über 550 Keynotes fast 100.000 Menschen erreicht. Also dich kennen viele. Das sieht man auch auf LinkedIn, ihre hohe Reichweite. Aber wie ist das gekommen, Martin?
Ich habe das eigentlich dadurch, dass ich immer Ja sage. Also ich bin ein klassischer Ja-Sager und zwar Ja-Sager zu Chancen. Und es begann tatsächlich damit, dass ich Austauschschüler in Phoenix, Arizona war und eine Schulfreundin Amy sagte zu mir, kommst du mit zur Audition? Und ich konnte so schlecht Englisch, dass ich nicht mal wusste, was Audition heißt. Und dann dachte ich, weil ich ja Ja-Sager bin, ja. Und landet in einem riesigen Theater und dort saßen 300 Schüler. Es waren über 2000 Sitzplätze. Also jede Schule in den USA hat ja ein eigenes Theater. Und dann sagt sie, wenn du schon mal hier bist, kannst du ja auf die Bühne gehen. Da ich ja Ja-Sager bin ich auf die Bühne gegangen und am nächsten Tag hatte ich eine Hauptrolle. Hat noch nie Theater gespielt, wusste ja auch nicht, was mir geschah. Und ich hatte die Hauptrolle, weil ich unter Tausenden von Schülern am besten den deutschen Akzent konnte. Ach. Und und die Rolle des Dr. Einstein in Arsen und Spitzenhäubchen bekam.
Na, herzlichen Glückwunsch. Und das war also dein Start ins Provotainment.
Das war der Start ins Provotainment. Und dann 10 Jahre später hat mich ein Freund gefragt, willst du mit mir eine Firma gründen, die heißt Knack die Nuss? Und da ich ja Ja-Sager bin, habe ich Ja gesagt. Und dann hat jeder von uns 500 D-Mark damals noch in den Topf getan. Und damit haben wir unsere erste Firma gegründet, Knack die Nuss. Und dann, der dritte Auslöser war dann tatsächlich Mythos Fachkräftemangel, mein erstes Buch, ja. Weil das Buch war einen Tag raus, da kamen dann die Anfragen, ob ich dazu auch Vorträge halte. Und das Verbindende von allem ist, dass ich überzeugt bin, dass sich Dinge nur im Gehirn verankern, wenn ich es anschaulich mache. Vor dir können 300 Leute sitzen und kein einziger muss dir zuhören, wenn es langweilig ist. Und deswegen benutze ich ja in meinen Vorträgen auch Teller, die ich zertrümmere oder ich steige auf Leitern, ich laufe durchs Publikum. Einfach weil wir Menschen haben halt viele Sinne. Ne? Wir haben die Nase, wir haben die Zunge, wir haben die Haut, wir haben die Ohren, wir haben die Augen und die meisten Vorträge nutzen halt nur die Augen und die Ohren, beziehungsweise die Augen auch nur eingeschränkt. Wenn jemand einfach nur auf der Bühne steht, sind es dann wesentlich noch die Ohren und das ist meistens dann doch tendenziell langweilig. Und deswegen Provotainment provozieren, unterhalten, also wirklich eine Show draus machen. Und das, finde ich, haben die Leute auch verdient, wenn sie dir schon deine Zeit schenken.
Ja, also da kann ich viel mit anfangen. Das ist, aber das ist in deinem Fall jetzt eher ein Zufall, auch eigentlich ja total zeitgemäß. Gibt ja auch den Begriff Recruitainment, also sozusagen das ganze Thema Education in der weitesten Form mit Entertainment irgendwie zu verbinden. Ne? Da kann man sich natürlich viel besser merken, als wenn es reines Education nur ist.
Absolut.
Genau. Ja, spannend. Und siehst du heute deinen Schwerpunkt eigentlich als Keynote-Speaker? Ist es das, worum es hauptsächlich geht? Du hast ja auch noch ein spannendes Unternehmen, was Job Jackpot heißt, ist aber nur eins von vielen. Also was ist für dich so das Wichtigste? Oder sagst du, ich bin eigentlich Gesamtkunstwerk und habe einfach viele Ideen, bin Ja-Sager und deswegen mache ich auch ganz viele Sachen.
Richtig. Es war total spannend, weil letztes Jahr gab es natürlich durch die Pandemie relativ wenig Vorträge. Ja. Und irgendwann mitten im Jahr habe ich zu meiner Frau gesagt, ich glaube, ich mache gerade ein Sabbatical. Das war wirklich nach 30 Jahren das erste Mal, dass ich kaum Vorträge live hatte, natürlich einiges online, aber wenig live natürlich, dann auch kein einziges Projekt und zum ersten Mal auch keine Angestellten hatte. Die letzte Angestellte hat sich am Ende 20 selbstständig gemacht. Und plötzlich hatte ich keine Verantwortung mehr. Also du kennst es ja auch, ne? Also ich finde, wenn man Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat, ist es ja eine Riesenverantwortung. Ich hatte über die Jahre halt über 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in meinen Firmen. Und plötzlich war diese Verantwortung weg. Und das war ein völlig neues Gefühl und im Moment genieße ich das, muss ich ehrlich sagen, nur für mich verantwortlich zu sein und Vorträge zu halten und Bücher zu schreiben und plane gerade, also ich bin wirklich ganz aktiv am Planen und Schreiben von 6 neuen Büchern.
6 neuen Büchern?
Ja, ganz unterschiedliche. Ideen habe ich für noch mehr Bücher, aber es sollen halt zu den ganzen Themen, also sowohl Recruiting als auch Rock Your Idea, Rock Your Work, sollen halt richtige Workbooks rauskommen, weil die Leute halt immer wieder fragen, nun, wie mache ich es jetzt konkret? Ne? Also soll es in den Workbooks noch konkreter werden? Und dann will ich einen Roman über meine Familie schreiben. Wir haben Briefe aus 200 Jahren Familiengeschichte. Wir haben Liebesbriefe von 1863. Wir haben einen Brief oder ein Lebenswerk von einem Vorfahr von 1803 und das will ich alles in einen Roman verwandeln.
Also eins stelle ich nach 7 Minuten 23 Aufnahmezeit fest. Langeweile ist ein Wort, was du wohl nicht kennst. Und das finde ich total sympathisch. Klar, ich habe aus der Ferne auch immer so ein bisschen mitgeschaut, was du so machst. Mythos Fachkräftemangel hatten wir damals auch schon auf Saatkorn drüber gesprochen. Genau wie auch zu deinem zweiten Buch, Rock Your Idea hieß das, glaube ich. Ne?
Genau.
Und jetzt haben wir eben Rock Your Work. Wenn man sich das Buch so anschaut, dann ist das eigentlich sehr nah an dem Claim für meinen Blog und Podcast bei Saatkorn. Das ist ja Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Und im Grunde genommen könnte das auch der Titel für das Buch sein. Das besteht aus ganz vielen Inspirationshäppchen. Wenn man sie alle mal zusammenzählt, sind es 461. Und die kann man, du hast das wilde 18 genannt, die kann man im Grunde genommen mit einem roten Faden zusammenbringen. Das sind 18 Begriffe, die sozusagen, wenn man immer nur das erste, den ersten Buchstaben nimmt, dann kommt subversiv verknüpft dabei raus. Also die hängen schon alle irgendwie miteinander zusammen. Es sind immer wieder so kleine Aha-Effekte da drin. Und ich habe mich gefragt, so beim anekdotischen Lesen, wie schreibt man so ein Buch? Wie lange hast du an diesen Geschichten gesammelt? Wie lange hat das gedauert?
Angefangen habe ich vor 5 Jahren. Mhm. Und es war immer klar, ich werde ein nächstes Buch schreiben. Und sollte aber natürlich ganz anders werden als Rock Your Idea. Und mein Ziel war es, die Arbeitswelt darzustellen. Wir reden ja alle über New Work und neue Arbeitsbedingungen und Inspirationen. Und jetzt hat natürlich auch die Corona-Zeit da ja wahnsinnig viel einen Schub gegeben, auch im Ausprobieren von neuen Arbeitsformen. Und gleichzeitig, was mir in der ganzen Debatte häufig fehlt, ist eine Rückkopplung an die menschlichen Bedürfnisse. Und das habe ich halt hier in Rock Your Work versucht, dass ich halt immer wieder den Bogen schließe zu, was essen wir eigentlich? Wie bewegen wir uns eigentlich fort? Welche Energie nutzen wir? Und deswegen sind halt die ganzen Beispiele gehen und auch die ganzen Kapitel beziehen sich am Ende auf unsere menschlichen Bedürfnisse, weil alles, was denen nicht dient, können wir streichen. Können wir einfach sein lassen, meine Meinung. Und ich habe tatsächlich über 20.000 Geschichten gesammelt, Links und so, und habe dann beim Schreiben halt extrem selber aussortiert und selber gestrichen.
Mir gefällt das gut, weil ganz egal, ob man UnternehmerIn ist, ob man RecruiterIn ist, ob man sich überhaupt einfach nur für diese Entwicklung der Arbeitswelt heutzutage interessiert, unglaublich viele Ansätze bekommt. Ne? Und das ist fast so ein Werk, was eine Einladung ist, zum sich weiter beschäftigen. So verstehe ich das halt auch. Ne? Die
genau.
Anekdoten sind ja teilweise sehr kurz. Das sind dann, weiß ich nicht, kannst du in 20 Sekunden so eine Anekdote lesen, aber du schilderst ja ganz konkrete Beispiele. Du benennst die Unternehmen, du benennst die Menschen und man kann natürlich dann weiter googeln und wenn einen was interessiert und man es wirklich genauer wissen will, dann kann man auch tiefer einsteigen.
Das war genau auch mit das Ziel, nicht irgendwo in die Tiefe einzusteigen, sondern wirklich die Bandbreite und die Vielfalt zu zeigen, was alles schon geht. Und das fasziniert mich halt. Mich fasziniert am allermeisten, was Menschen schon machen. Mhm. Ja, wir diskutieren halt häufig über ich sage jetzt mal, alte Technologien oder auch bestimmte politische Kräfte reden ja immer noch, wir warten auf die oder wir fordern die Technologieoffenheit. Wir haben weltweit so massenhaft tolle Technologien ja bereits entwickelt, die wir alle nur einsetzen müssen. Es gibt Windkraft, es gibt Stelen, die haben gar keine Flügel mehr, sondern die bewegen sich im Wind und dann natürlich ganze Felder von solchen Stelen und die erzeugen Energie. Oder Solarzellen mit Salzwasser. Und so, da gibt es so krass viele Entwicklungen, die zähle ich halt im Buch auf. Und es gibt zu den 461 Geschichten über 600 Quellen, sodass, genau wie du es gesagt hast, man tatsächlich da, wo man tiefer einsteigen kann, auch direkt im Buch dann die entsprechenden Quellen dazu hat.
Mhm. Beim anekdotischen Durchblättern sind mir auch alte Bekannte begegnet. Also beispielsweise die Rheingans, das Unternehmen aus Bielefeld.
Der ist sogar zweimal drin.
Ja, Lasse, den kenne ich natürlich auch persönlich, ja, weil er hier aus der Region kommt und natürlich mit seinem 5-Stunden-Tag eine überregionale, man muss fast sagen, internationale Bekanntheit ja erlangt hat. Also, und das ist halt cool, ne, irgendwie zu sehen, aha, guck mal hier, da steht ein kleiner Abschnitt darüber und dann kann ich natürlich weiter gucken und genauer herausfinden, worum es geht. Ich finde das auch deshalb gut, weil ich das Gefühl habe, wenn ich deine Arbeit so von außen betrachte, da gibt's Themen da drin oder Statements, die ich so nicht teile. Also dieses Mythos Fachkräftemangel gibt's nicht und so weiter. Aber das ist in Teilen, glaube ich, auch Provotainment. Man muss ja die Leute erstmal zum Nachdenken bringen. Und rein zahlentechnisch hast du natürlich recht. Die Probleme liegen halt tiefer und woanders. Das benennst du ja dann auch. Ne? Die
genau.
Unternehmen stellen sich eben nicht drauf ein.
Naja,
auf die Bedürfnisse der Menschen.
Ich finde es halt auch eine medial, wie soll ich sagen, falsch aufbereitet, weil wir haben ja faktisch von den Zahlen her heute noch einen Fachkräftereichtum. Also es gibt sowohl in der Schweiz als auch in Österreich als auch in Deutschland so viele Fachkräfte, so viele erwerbstätige Fachkräfte wie niemals zuvor.
Genau.
Und wir reden aber seit 40 Jahren über einen Fachkräftemangel. Und das finde ich halt irreführend. Wir müssen ganz andere Fragen stellen. Das ist ja mein Ansatz. Ne? Wir müssen 44 ganz andere Fragen stellen. Dann kommen wir auf ganz andere Lösungen. Aber dieses pauschale, der Fachkräftemangel, dem widerspreche ich halt.
Ja. Also ich benutze das oft, das Argument. Aber ich glaube, in der Conclusio, was denn zu tun ist, da sind wir wieder ganz eng beieinander. Am Ende ist es wirklich die Frage, ob das, wie man sich verhalten hat über mehrere Jahrzehnte in Arbeitgebermärkten, wo die Arbeitgeber es sich ja einfach machen konnten. Also wenn man diese Verhaltensweise nicht ändert, jetzt wo wir langsam in eine sich verändernde Situation kommen, bei den Erwerbstätigen hast du ja recht, bei der Bevölkerung in Deutschland, da ist der Tipping Point 2019 erreicht, seitdem geht's halt in eine andere Richtung mit den Effekten, die da noch kommen werden. Das ist natürlich immer eine einfache Entschuldigung für die Arbeitgeber zu sagen, yo, wir haben ja Fachkräftemangel, statt sich zu überlegen, wie man Arbeitsbedingungen verbessern kann, wie man neue Technologien einsetzen kann, wie man zu einem anderen Miteinander finden kann, als das in vielen Unternehmen immer noch hierarchisch top-down geprägte militärische System, was überhaupt nicht mehr in unsere Zeit eigentlich passt.
Genau, und da bringe ich halt auch viele Beispiele von Unternehmen, die einfach schon eine ganz andere Unternehmenskultur leben. Mhm. Und das ist das Tolle, das ist eigentlich für mich das Tollste an den Vorträgen, dass ich halt, ich bin ja viel im Mittelstand und Handwerk unterwegs. Ja. Ne? Ich bin weniger im Konzern unterwegs. Und das heißt, ich war, kann wirklich behaupten, ich war in jedem Landkreis Deutschlands, Schweiz und Österreich, noch nicht in ganz allen. Und in allen Vorträgen sitzen ja dann da Unternehmerinnen, Unternehmer und Personalverantwortliche. Und das Faszinierende ist, dass ja du in jeder Branche und in jedem Landkreis du Unternehmen findest, denen geht's blendend. Mhm. Ja, die haben, und die sagen auch von sich aus, wir hatten keinen Fachkräftemangel und wir werden auch nie einen haben. Zum Beispiel, weil wir ausbilden, weil wir seit 100 Jahren ausbilden am Standort. So, und dann kommt, und dann meldet sich immer, in jedem Vortrag gibt's ja dann zum Glück auch unter den Unternehmern verschiedene Ansichten. Dann meldet sich einer und sagt, ja, sie haben gut reden. Mein Auszubildender, der ist ja nicht gekommen am 1. September. Dann sagt der andere, ja, was haben Sie denn zwischen dem Unterzeichnen des Ausbildungsvertrages und dem 1. September mit dem gemacht? Guckt der Große und sagt, wie gemacht? Na, nix. Mhm. Ich habe unterschrieben vor 5 Monaten und dann sollte der kommen. Und dann sagt der andere, ja, wir bilden jedes Jahr 30 neue aus, aktuell 90. Und wir, sobald die unterschrieben haben, gehören die zur Firma. Die werden zu jedem Fest eingeladen, ab der Unterschrift, die Großeltern, Eltern und Geschwister werden eingeladen. Wir machen Betriebsbesichtigungen, wir machen Schnitzeljagden, alle schon vor dem ersten Arbeitstag. Und bei uns kommen alle. Und das ist, finde ich, meistens der Unterschied, wenn man genauer hinguckt, wie kümmern sich wirklich die Unternehmen um ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?
Ja, da stimme ich natürlich total zu in dem Punkt. Und das ist auch das, was ich eben meinte. Ne? Die alte Denkweise, Vorgehensweise, genau. die rein marktabgeleitet ja immer funktioniert hat, weil man aus dem vollen Becken fischen konnte, genau, als Arbeitgeber, funktioniert halt nicht mehr. Also und musst du dich mehr anstrengen. Ne? Und du bringst ja oft die Analogie Richtung Unternehmen und Kunden. Ne? Und
genau.
Ich kann mit der Analogie ganz, ganz viel anfangen, weil für Kunden wird natürlich alles getan. Kunden sind König. Ich halte es da eher mit, ich glaube, Richard Branson hat sogar gesagt, dass erstmal die Mitarbeiter an erster Stelle, an allererste Stelle gehören, weil ohne Mitarbeiter gibt es halt auch keine Kunden, logischerweise. Ne? Und das ist so eine Denkweise, die sich komischerweise immer noch durchsetzen muss.
Na, und es kommt noch ein weiterer Faktor hinzu, dass die ganzen technologischen Entwicklungen findest du ja in keiner einzigen Prognose. Das heißt, die Prognosen, die 2009 aufgestellt wurden, hat der Spiegel ja 2015 untersucht und hat festgestellt, alle Prognosen zum Fachkräftemangel sind nicht eingetroffen. Also keine einzige ist eingetroffen. Zwischen 2009 und 2015 wurde zum Beispiel 2013 Slack überhaupt erst gestartet. Also ist jetzt 9 Jahre alt. Ja, Slack, die Entwicklung von Slack und einer weltweiten Zusammenarbeit steht ja in keiner Prognose. Oder jetzt aktuell werden Roboter eingesetzt, die Krankenhäuser säubern, auch Schulen und Rathäuser. Die sind so präzise, dass, und ab einem bestimmten Punkt eben auch günstiger als Menschen. Das heißt, in 5 Jahren oder vielleicht auch in 10 Jahren werden mit hoher Wahrscheinlichkeit 90% mindestens aller großen Flächen, also eben Rathäuser, Krankenhäuser, Schulen, von Robotern sauber gemacht. Und zwar gründlicher, als es jemals von Menschen getan werden könnte. Sie können inzwischen sogar Türen öffnen, damit sie nachts die sauber machen können. Und diese ganzen technologischen Entwicklungen, die sind ja, oder No-Code und Low-Code, ne, wo man sagt, dass wahrscheinlich schon in 3 Jahren 3/4 aller Code weltweit von Menschen programmiert, in Anführungsstrichen, wird, die noch nie programmiert haben. Die nehmen einfach die ganzen Code-Schnipsel und stellen sich ihre Seiten und ihre Anwendungen selber zusammen. Also all diese Dinge findest du ja in den ganzen Prognosen nicht und deswegen finde ich das auch immer schwierig, diese Prognosen, weil unsere Arbeit verändert sich ja ständig und deswegen heißt wahrscheinlich mein nächstes Buch auch Changeplosion, also Changeplosion oder Changeplosion, weil die Veränderung ja immer schneller wird, weil die Dinge ja aufeinander aufbauen und die Dinge sich gegenseitig ja sozusagen noch weiter beschleunigen. Und ich glaube, die Hauptaufgabe, und das war sozusagen auch noch ein Anlass zu Rock Your Work, ist, wie bleiben wir Menschen dabei handlungsfähig? Also wie werden wir nicht überfordert? Kommen wir nicht in den Burnout, sondern wie bleiben wir bei all diesen Entwicklungen handlungsfähig? Und ich glaube, das wird meiner Meinung nach die Hauptkompetenz, die wir lernen müssen.
Was sind denn dann so ein paar Handlungsempfehlungen, die du vielleicht abgeleitet aus deinen Beobachtungen UnternehmerInnen oder auch HRlerInnen mit auf den Weg geben wollen würdest?
Also mein Lieblingskreativ-Handwerkszeug, und deswegen liegt auch hier direkt neben mir der Hammer, ist tatsächlich zerstören, ausmisten, streichen. Denn und ich mache auch diese Übung immer mit Personalverantwortlichen oder Geschäftsführerinnen, Geschäftsführern, dass ich sage, nehmt euch eine Liste, was sind eure 6 wichtigsten Tätigkeiten diese Woche, und davon müsst ihr jetzt 3 streichen. Oh, das geht nicht, das geht nicht. Sag ich, ihr müsst 3 streichen und dann dürft ihr 3 steigern oder 3 neu hinzufügen. Ja, nee, ich kann nicht. Und dann sage ich, jetzt habt ihr noch 8 Minuten, eben hattet ihr noch 10. Nach 8 Minuten sind alle fertig, alle glücklich, alle strahlen und sagen, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben gestrichen. Und ich glaube, wir packen immer obendrauf, auch sowohl bei unseren eigenen To-Do-Listen als auch bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wir packen immer obendrauf, und das funktioniert eben nicht. Wir müssen zuerst streichen, wir müssen zuerst Platz schaffen. Ich glaube, das wird auch eine weitere Hauptherausforderung, auch fürs Management, nicht immer mehr, sondern erst streichen, bewusst Platz schaffen, den Menschen Freiraum, also wirklich auch freiräumen, und dann können wir Neues entwickeln und dann haben wir auch keinen Burnout.
Das ist ein interessanter Ansatz. Ich hätte es jetzt eigentlich mit dem Wort fokussieren sozusagen für mich übersetzt. Das merke ich halt immer stark, ne? Also ich mache auch relativ viele Dinge parallel, wo ich immer mal wieder gefragt werde, wie schaffst du das alles? Aber die Antwort darauf ist eigentlich ganz einfach. Also ich überlege eigentlich jeden Morgen, was ist heute wirklich Fokus für mich? Und das versuche ich dann auch durchzuziehen, und dann fallen eben Dinge unter den Tisch, was auch okay ist. Man kann ja nicht immer alles machen, sondern, also ich glaube, das Fokussieren wahrscheinlich meine Hauptantwort auf diese Frage ist. Mhm. Wie ist denn das bei dir? Weil ich stelle mir das bei dir auch so vor, dass du hast ja Ideen ohne Ende, merkt man ja, wenn man mit dir spricht. Wenn du jetzt so ein Buch schreibst, bist du dann vollkommen fokussiert und streichst auch andere Dinge?
Ich bin tatsächlich eher ein relativ, was das Schreiben oder was jetzt Fokus betrifft, ich bin ein eher unfokussierter Mensch, weil ich ja in jedem, alles was angeflogen kommt, sehe ich ja eine Chance. aber tatsächlich, meine Frage an mich selbst zum Beispiel ist immer, wenn eine Chance angeflogen kommt, dann sage ich immer, okay, kann ich das wirklich richtig gut oder kann es nicht eigentlich jemand anders besser? Und inzwischen ist es halt häufig so, dass ich sage, ich finde das Thema spannend, aber da gibt's doch den oder die, die können das viel, viel besser, soll ich dich vernetzen? Mhm. Und das ist eigentlich so mein Umgang damit. Und fokussieren ist meistens, wenn ich mir selber Deadline setze, dass ich sage, okay, bis zu dem Tag will ich das Buch fertig haben, und dann kann ich halt wirklich auch von morgens bis abends schreiben. Gleichzeitig war auch die Phase davor, wo ich sehr unfokussiert war, sehr, sehr wichtig, weil ich ja überhaupt erstmal selber für mich lernen musste, wie dreht sich das Buch, worum geht es und so weiter. Ne? Also das heißt, es gibt da für mich einfach unterschiedliche Phasen. Und das ist eigentlich auch noch ein roter Faden in dem Buch. Ich nenne das den Work, also wirklich W-O-R-K, Work, roten Faden, dass es für mich 4 unterschiedliche Phasen gibt. Und ich glaube, die müssten wir alle, die zumindest Dinge neu entwickeln und neu etablieren wollen, besser unterscheiden lernen, auch gegenüber den Kolleginnen und Kollegen. Nämlich einmal den Status quo, wie er jetzt ist, wo wir dann zum Beispiel was streichen, ja, wo wir sagen, okay, wir haben jetzt eine Challenge, wir haben eine Aufgabe, wir haben eine Herausforderung. Dafür müssen wir erstmal Zeit streichen, woanders, dass wir uns dem Neuen widmen können. Dann kommt die nächste Phase O, wo wir Optionen entwickeln. Das ist die eigentliche kreative Phase, also Ideen spinnen, so viel wie möglich, nicht kritisieren, alles zulassen. Dann kommt die nächste Phase, wo alles ausprobiert wird, also wo eine Resonanz eingeholt wird zu den Ideen. Und dabei fliegen dann schon 99 von 100 Ideen raus. Aber dabei stellt man fest, welche kommt denn im Markt an, welche wird so verstanden, wie man es eigentlich will. Dann stellt man die neuen Spielregeln auf, weil für mich ist alles ein Spiel am Ende. Alles hat Spielregeln, auch Gesetze sind Spielregeln. Jede Firma hat am Ende Spielregeln, ob bewusst oder unbewusst. Und aus diesen neuen Spielregeln suche ich neue Mitspielerinnen und Mitspieler, also neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und dann fange ich an, das Ganze zu etablieren. Und alles, was nicht etabliert wird, was nicht zurück in der Welt ankommt, das verschwindet wieder. Und diese 4 Phasen müssen aus meiner Sicht stärker unterschieden werden, weil ich in jeder Phase ganz anders auch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgehen muss, ihnen ganz andere Räume ermöglichen muss, weil es einfach komplett unterschiedliche Fähigkeiten auch braucht, Dinge völlig neu zu spinnen, aber am Ende sie dann auch wieder neu zu etablieren.
Spannend. Also, sag mal, können wir eigentlich hier über den Podcast vielleicht ein Buch oder vielleicht sogar drei Bücher verlosen von Rock Your Work?
Weil sehr, ich glaube, das gerne.
Wird viele Leute jetzt interessieren, nach diesem kleinen Appetizer hier.
Sehr, sehr gerne.
Cool. Dann würde ich das auch so machen. Wer so ein Buch gewinnen möchte, der schickt bitte eine E-Mail an gewinne@saatkorn.com mit dem Betreff Rock Your Work. Wie gesprochen, Rock Your Work. Vergesst eure Adresse nicht, dann habt ihr die Chance, ein Buch zu gewinnen und vielleicht sogar signiert, weil ich
auf Martin jeden Fall signiert
dann die GewinnerInnen-Adressen zukommen lassen werde. Das finde ich erstmal total generös von dir. Ich wollte neben dem Buch auch nochmal ganz kurz über Job Jackpot sprechen. Das ist ja auch eine Firma, glaube ich, von dir, ne? Ist das eine eigene Firma oder?
Ja, ist ein Projekt. Genau, die Grundidee ist wieder mal total simpel. Die Umsetzung, die Etablierung ist nicht so simpel.
Ja.
Die Grundidee ist nämlich zu sagen, jedes Unternehmen, was gut läuft, hat ja Kundinnen und Kunden, die zufrieden sind mit der Firma, sonst gäbe es die Firma nicht. Und was überhaupt noch nicht genutzt wird in der Personalgewinnung, ist, dass Kundinnen und Kunden gefragt werden. Und so ein klassischer Rewe-Laden zum Beispiel, mit denen hatte ich neulich gesprochen, der hat locker 2.000, 3.000, 5.000 Kunden in der Woche. Oder eine Bäckerei, 500 Kunden am Tag. Diese ganzen zufriedenen Kunden sollen gefragt werden, könnt ihr uns jemanden empfehlen?
Ja, also nicht Mitarbeiter empfehlen Mitarbeiter,
richtig,
sondern Kunden empfehlen Mitarbeiter.
Richtig, richtig. Und da fehlt mir, das haben wir alles vorbereitet, steht alles in den Startlöchern. Es fehlt eigentlich nur ein großer Promoter. Mein Wunschpartner wäre die Deutsche Bahn, weil die einfach an jedem Bahnhof sind, weil dieses Grundprinzip muss halt erstmal großflächig sozusagen in die Menge kommen und gesehen werden und wahrgenommen werden. Das kann man nicht klein mit drei Läden umsetzen.
Ja.
Und deswegen steckt es im Prinzip völlig fertig in der Schublade und da warte ich quasi auf die nächste Gelegenheit, dass das in einen Kontext passt. Aber dieses Grundprinzip, das hat mal ein Tischler angewendet, der hat tatsächlich alle Kunden gefragt und hat dadurch seine Mitarbeiterzahl verdoppelt.
Ja, ja, spannend. Also ist ja auch eine absolute Logik drin. Ja gut, wer jetzt zuhört und
ihn genau.
und bei der Deutschen Bahn arbeitet,
ja, genau.
Denkt, hey, der Martin hat eine coole Idee,
einen Job. Ja, oder auch
bitte,
andere, die
bitte melden. Oder genau. Handel, gibt ja viele
genau.
Organisationen.
Richtig.
Und bei diesen Marktplätzen ist ja immerhin eine Eye-Problematik, hast du zu wenig Unternehmen,
richtig.
Dann kriegst du natürlich die Bewerber nicht und umgekehrt hast du die Bewerber, brauchst du die Unternehmen, aber eigentlich fängt es bei den Bewerbern an. Insofern.
Genau, und wir haben uns also ein ganz cooles System überlegt, dass quasi alle dann natürlich davon profitieren, auch finanziell, aber vor allen Dingen wird am Ende ein Jackpot verlost unter allen, die Empfehlung aussprechen.
Spannende Idee.
Deswegen Job Jackpot.
Ja,
wie eine Lotterie. Haben wir, das war die größte Herausforderung, waren die AGB, weil man darf ja keine offizielle Lotterie haben, aber wir haben es natürlich so gemacht, dass es juristisch sauber ist.
Dann drücke ich dir alle Daumen, dass das ins Rollen kommt. Okay, du, letzte Frage.
Ja.
Du bist ja ein Typ, also Inspiration ist bei dir en masse vorhanden. Was hat denn dich selbst eigentlich in letzter Zeit inspiriert?
Also tatsächlich war das Buch How to Write Useful Books, weil ich ja zum ersten Mal ein Buch im Selbstverlag veröffentlicht habe und ich wollte immer in anderen Verlagen, also ich wollte wieder mit meinen klassischen Verlagen zusammenarbeiten, habe dieses Buch gelesen und habe dann gedacht, nee, ich probiere es im Selbstverlag. Und dann habe ich einen der größten deutschen Selbstverlage, Tradition, angeschrieben, den Geschäftsführer, einfach direkt kontaktiert, den Geschäftsführer gleich. Und der hat mich über Monate jetzt inspiriert, weil er wirklich sich vorbildlichst um mich gekümmert hat, mir alle Fragen beantwortet hat, auch humorvoll mit meinen Späßchen umgegangen ist und aber wirklich, das hat mich wahnsinnig inspiriert, wie wirklich so jemand, ohne um mich zu werben, aber durch seine Antworten und durch seine Art, wie er mit mir als potenziellem Kunden und jetzt Kunden umgegangen ist, das hat mich sehr inspiriert, wie man letztendlich das in allen Kontexten machen kann, sowohl mit Kundinnen und Kunden als auch mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Bewerbern, fand ich extremst vorbildlich, sehr inspirierend.
Ja, cooler Tipp, auch für alle, die sich mit der Idee tragen, ein Buch herauszubringen. Ne? Also sehr interessant, einen Verlag zu überzeugen, ist manchmal sehr aufwendig. Die gucken natürlich immer am Ende nur auf das wirtschaftliche Potenzial und vielleicht ist man ja so überzeugt, dass man sagt,
also wer dazu Fragen hat, kann mich auch speziell dazu gerne ansprechen. Also da habe ich jetzt ganz viel Erfahrung gesammelt und ganz viel abgewogen, auch warum dies, warum das. Und das Hauptargument für mich war halt, ich wollte an dem Tag, als ich es fertig geschrieben habe, natürlich ging es noch durchs Lektorat und wurde designt, aber am Tag, als es aus dem Design kam, wurde es halt hochgeladen und war veröffentlicht. Und ich wollte jetzt nicht noch ein halbes Jahr warten. Ich wollte es halt direkt rausbringen, wenn es fertig ist. Und das war für mich das Hauptargument.
Mega cool. Kann mir vorstellen, dass sich jetzt durchaus Menschen, die hier zuhören, bei dir melden. Ich verlinke einfach mal dein LinkedIn-Profil.
Ja, gerne.
Da sind ja alle Kontakte an da. Genau. Du, es hat erwartungsgemäß sehr viel Spaß gemacht, mit dir jetzt hier zu schnacken. Ich danke dir ganz, ganz herzlich.
Danke dir, Gero.
Bleib so inspirierend, wie du bist.
Sehr gerne.
Alles klar, bis bald. Tschüss. Ciao. Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst, dann abonnier doch einfach meinen niegelnagelneuen Newsletter. Und dann bekommst du jeden Sonntag frisch alle Artikel, alle Podcast-Folgen, außerdem noch mal eine wöchentliche Kolumne und die Verlosung der Woche in deine Inbox. Musst du natürlich nicht sonntags lesen, geht auch montags oder dienstags. Ich würde mich sehr freuen, hier noch mal die URL saatkorn.com/newsletter. Tja, dann bis bald. Ciao.